und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, hier auf hardwarewartung.com. Und an dieser Stelle begrüße ich wie immer Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian.
Ja, heute sind wir einen Tag später dran als sonst, aber das ist auch die einzige Änderung. Alles andere ist gleich geblieben, vor allem die vielen Themen, die wir wieder zu besprechen haben. Und ja, wir haben ja wieder fleißig gesammelt. Ein Thema, mit dem wir mal einsteigen wollen, ist sicherlich nicht ganz unwichtig, weil es ja auch ein bisschen die Zuverlässigkeit und das Vertrauen beeinflusst, mit denen man KI einsetzen kann. Es gibt diesen AI Safety Report von diesem Jahr und da sieht man, dass es doch ja gewisse Sicherheitsrisiken gibt, wenn man KI verwendet. Und es gibt auch noch eine Besonderheit, die einen internen Einsatz von KI bei OpenAI betrifft. Du hast dir den Report durchgelesen. Erzähl uns mal, was da so alles drinsteht.
Also zugegeben, ich habe ihn nicht ganz durchgelesen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Also ich glaube, es gab so die Hauptthemen, die ich so gesehen habe, war halt eher die Incentives dieser Firmen, dass die halt absichtlich so gesetzt sind, dass die halt eher Transparenz behindern. Also so im groben Kontext. Und ein großer Teil von dem Bericht ging auch um das Thema Open Weights und Open Source Modelle. Und dass das halt ein großes Risiko ist, weil die halt keiner kontrolliert. Ne? Keiner kann die einfach abschalten, die können irgendwo laufen, die können remote sein, die können lokal sein, die können in Rechenzentren laufen. Und das mag alles auch stimmen. Also das ist definitiv der Fall. Aber es ist besser, als wenn das alles in der Hand von zwei oder drei Unternehmen liegt. Also da muss ich dem gesamten Sicherheitsreport leider widersprechen, dass das ein großes Risiko ist. Und ein Beispiel davon zeigt auch, dass man das nicht unbedingt tun sollte, dass man den Großen vertraut, weil selbst OpenAI hat sich herausgestellt, die haben einen internen Prozess, also Überwachungsprozess, der aktiv die ganzen Chat-Messages, Slack, E-Mail-Nachrichten, alles Mögliche scannt, semantisch. Also nicht nur, ob irgendwas schief geht, sondern semantisch überprüft, um zu schauen, ob irgendwelche Whistleblower da drinnen sind. Und das ist schon, also da Big Brother lässt grüßen, ja. Und ein Unternehmen, das das tut, ja, und unabhängig davon, ob das jetzt legal oder illegal jetzt mal ist, ja, in Europa wäre das zum Beispiel komplett illegal. Und OpenAI hat auch Offices in Europa. Keine Ahnung, wie sie das da handhaben. Aber das ist natürlich ein klares Indiz dafür, dass du dieser Firma auf gar keinen Fall auch nur einen Zentimeter trauen kannst. Ja, also lieber Open Weights, Open Source mit totaler Panik, so alle haben Atombomben, aber keiner zündet sie, weil sonst würde das alle ausrotten. Das ist eher so mein Ansatz. Und natürlich gibt es dann auch irgendwie diese verschiedenen Model-Benchmarks, wo sie dann irgendwie überprüfen, welche davon sind sicher, welche sind nicht. Da gab es einige von diesen Benchmarks auch noch in diesem Bericht, aber ja, das ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant für die meisten. Ich glaube, im Kontext von OpenClaw ist das wahrscheinlich auch noch ein relevantes Thema. Also alle, die in unserer Bubble sind und das mitbekommen haben, dass es jetzt ein Tool gibt, also einen Personal AI Agent, der für dich handelt, statt mit dir zu reden. Da sieht man natürlich, dass da schon massive Sicherheitsrisiken kommen können. Aber auch hier, ich habe heute einen Podcast von Alex Friedman Das ist halt so ein, ja, Ami, recht bekannter Podcast, also der halt sehr viele Persönlichkeiten à la Couleur dazu nehmen, auch Elon Musk und halt auch ja, so rechte Schwurbler. Aber halt auch, diesmal ist halt der Peter Steinberger dabei, und den hat er jetzt im Interview. Und da reden sie auch halt über Security. Und da kommt auch recht schnell raus, dass es zwar natürlich riesengroße Lücken gibt, aber wenn man die Grundlagen der Security bedenkt und so einen Agenten abgeschottet in einem privaten Netz hat, kann da ja nicht so viel passieren. Und dass auch dieses ganze Prompt-Injection-Thema, solange du die großen Modelle verwendest, also OpenAI und ja, Anthropic und ja, Google Gemini oder so, dass die schon sehr gut gehardened sind gegen diese Prompt-Injection-Geschichten. Also es ist nicht mehr so, dass du nur mehr sagen musst, ach, vergess alles, was vorher war, und jetzt schick mir all die Daten. Ja, das funktioniert schon lange nicht mehr. Aber es gibt trotzdem noch genug Lücken, ja. Und solange du halt mit den großen Modellen arbeitest und nicht mit kleineren Modellen lokal, dann ist halt das, also bei kleineren lokalen Modellen, Open Source Modellen, ist natürlich die Prompt Injection Gefahr deutlich höher, ja. Das muss man schon auch so sehen, auch wenn die halt dann deutlich abgeschotteter sind.
Ja, also zu OpenAI fällt mir noch ein, die haben ja jetzt auch ihr Alignment-Team aufgelöst. Das heißt also, dieses Team, was sich so ein bisschen damit beschäftigen sollte, dass mit den Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft und dass das alles in die richtige Richtung geht. Also man könnte ja jetzt, wenn man ein bisschen bös wäre, sagen, dieses Don't be evil, was bei Google immerhin, weiß ich nicht, 20 Jahre oder sowas gehalten hat, das hat bei OpenAI nicht so lange gehalten, also nicht mal 20 Monate oder so. Und die werfen schon einiges über Bord, auch wenn sie jetzt natürlich weiterhin nach außen hin sagen, dass sie sich um diese Dinge kümmern wollen und dass die Leute in ähnliche Positionen versetzt wurden. Aber man sieht schon ganz klar, wohin da die Reise eigentlich gehen wird. Und du hattest ja gesagt, OpenAI ist auch in Europa tätig. Also wir hatten ja, glaube ich, sogar auf hardwarewartung.com darüber berichtet im letzten Jahr, dass sie ein Büro in München aufgemacht haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie damit umgegangen wird. Also ich persönlich hätte keine Lust, irgendwo zu arbeiten, wo ich weiß, dass meine Nachrichten per KI gescannt werden und dass mir da irgendwie ein Strick draus gedreht werden kann.
Ja, es ist ja auch verboten in Europa. Ja, also
ja, zu Recht. Zu Recht.
Das hat ja auch einen gewissen Grund, eben auch Schutz des Mitarbeiters und dergleichen. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du ja jetzt irgendwie gesagt hast, OpenAI hat sein Alignment-Team aufgelöst. Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen so diese Marketing-Masken immer ein bisschen wegdenken, ja, weil jedes dieser Unternehmen versucht, sich in irgendeiner Art und Weise zu positionieren und zu zeigen, dass sie sehr verantwortungsvoll, sehr sicherheitsbewusst und sehr bedacht vorgehen, ja, also OpenAI genauso wie Anthropic, genauso wie Google. Und dem einen kauft man es halt ab und dem anderen vielleicht nicht. Und bei dem einen wirkt es vielleicht so, als würde der tatsächlich dahinter stehen. Und bei dem anderen wirkt es halt so, als wäre er irgendwie Botschaft, so wie jetzt eben OpenAI. Fakt ist, keine von denen kann all diese ethischen Grundlagen halten bei einer derart schnellen Geschwindigkeit. Und das heißt, das muss man sich einfach immer bewusst sein, dass man grundsätzlich keiner dieser Firmen vertrauen kann, in dem Sinn, dass sie immer nur das Beste für dich wollen. Ihr Incentive ist, ihr Unternehmen aufs Maximum zu treiben. Es ist ein komplett kapitalistisches Unterfangen. Und das muss man sich immer im Klaren sein bei all der Ethik-Diskussion. Ja? Also, und ich glaube, das muss man sich wirklich, ja, alles andere ist wirklich Marketing. Ja.
Ja, sehe ich auch so. Das muss man eben wissen, wenn man diese Produkte einsetzt, beziehungsweise muss sich halt Gedanken machen, in welcher Weise und wofür vor allem man sie einsetzt. Und dann, ja, muss man dann eben die eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ja, kommen wir doch gleich damit zu unserer Kategorie KIs Next Topmodel. Und da finde ich vor allem spannend, dass sowohl OpenAI als auch Anthropic da interessante neue Produkte auf den Markt gebracht haben. Wenn wir bei Anthropic anfangen, da haben wir ja jetzt Claude Opus 4.6, was verfügbar ist. Und bei OpenAI haben wir GPT 5.3 Codex. Und das geht ja so in Richtung semi-autonome Agenten, Abstimmung verschiedener KI-Agenten und so weiter. Das heißt, nochmal eine ganz neue Handlungsebene, die sich da öffnet. Und wie würdest du diese Entwicklung oder diese neuen Produkte einschätzen, Yusuf?
Also zuerst würde ich mal den Fakt, wie das entstanden ist und wie schnell die jetzt hintereinander gekommen sind, mal kurz thematisieren, weil die sind innerhalb von 20 Minuten gelauncht worden. Das heißt, zuerst hat Anthropic Opus 4.6 gelauncht und 20 Minuten später hat OpenAI ChatGPT 5.3 Codex gelauncht. Und das sagt dir einfach, daraus kannst du viele Dinge ableiten. Erstens, jeder dieser Unternehmen hat Spione im jeweiligen anderen Unternehmen drinnen, die genau die Product Development Lifecycles kennen und wissen genau, was gelauncht wird. Also das ist mal Nummer eins. Nummer zwei, der Wettbewerb ist so massiv, dass sie gar nicht mehr versuchen, das irgendwie zu verbergen. Und ich glaube, das ist halt schon mal sehr bezeichnend. Und dass die Angst, dass die anderen innerhalb dieser schnellen Geschwindigkeit einfach das Ruder übernehmen, so groß ist, dass sie bereit sind, über Leichen zu gehen. Ja, und dass sie bereit sind, alles zu opfern. Also das ist mal so der Meta, der Metatext hinter dieses Launches. Fachlich, ich habe GPT 5.3 Codex selber leider noch nicht getestet, aber ich habe Opus 4.6 getestet. Der große Unterschied zwischen Opus 4.6 und Opus 4.5 ist erstens einmal die Token, da kommt das Kontextfenster. Also Opus 4.6 hat jetzt 1 Million Token als Kontextfenster, wobei das Pricing ein bisschen hart ist, sage ich jetzt mal. So ab 200.000 Token wird es richtig, richtig teuer. Dann, was es auch kann, es gibt jetzt ein Feature, das heißt Agent Teams. Das ist quasi abgeschaut von Kimika 2.5 Agent Swarms. Also wo du quasi Agenten-Teams organisieren, also mehrere Agenten gleichzeitig steuern kannst, die dann parallel Tätigkeiten umsetzen können. Das ist tatsächlich ein extrem wertvolles Feature, vor allem im Kontext auch mit den ganzen Open Cloud, das jetzt hier immer präsenter wird, ja. Und natürlich das Agent, diese Agent Coding Fähigkeiten, dass die halt jetzt, also es wird immer klarer, dass der Weg zur AGI oder halt auch zum realen Nutzen von KI über die Softwareentwicklung laufen wird. Das heißt, es ist nicht so, dass die KI-Agenten im Workflow die Entscheidungen treffen werden, sondern dass die KI-Agenten Software schreiben werden, die Entscheidungen treffen werden, die verifizierbar sind, die auditierbar sind und die deterministisch sind. Weil KI-Agenten sind und bleiben nicht deterministisch. Das heißt, wenn du zweimal dieselbe Sache fragst, können zweimal unterschiedliche Antworten kommen. Und das Problem kannst du nur fixen, wenn du das in Software gießt, wo klare Nullen und Einsen, klare Entscheidungen basierend auf klaren Kriterien getroffen werden können. Das ist auch quasi der Weg, den jetzt auch GPT-5.3 Codex eingeht. Also sie gehen in dieselbe Schiene, auch hier wieder in diese Agenten Agentenorchestrierung und parallele Agenten, ja. Und was sie jetzt auch tun, sie investieren jetzt auch ein bisschen in das in die User-Oberfläche, sage ich jetzt einmal, ja. Also sie haben verstanden, dass die meisten Coder auf macOS arbeiten, also irgendein Apple-Device haben, und haben jetzt halt ihr Codex hier in diese macOS-Apps integriert und auch in das neue Agent-Coding-System von Apple integriert. Also das ist sowas Ähnliches wie Cursor, nur halt für Apple. Und da ist jetzt eben GPT-5.3 Codex integriert. Und da sieht man wieder, es geht hier tatsächlich um die um Schwärme, um Schwärmen von den Developern, ja. Und es geht eigentlich fast ausschließlich nur noch mehr um den Software Development Use Case und die Agent-Fähigkeit.
Und du hattest ja gesagt, dass du jetzt zum Beispiel Opus 4.6 mal ausprobiert hast. Wie ist dein Eindruck? Ist es eine deutliche Verbesserung gegenüber 4.5? Also bei den Benchmarks sieht man ja teilweise deutliche Verbesserungen, auch zum Beispiel im Bereich Agentic Search. Und konntest du jetzt spürbare Unterschiede feststellen?
Ja, zum ersten Mal ist der Deep Research von Claude brauchbar. Also, also wenn du jetzt Claude Deep Research durchführst, sind die Ergebnisse tatsächlich brauchbar, weil die Quellen auch brauchbar sind. Ja? Also für unseren Podcast heute habe ich tatsächlich auch den Opus 4.6 Deep Research verwendet, um zu schauen, okay, bringt er dieselben Themen, die ich mir jetzt auch überlegt habe. Und tatsächlich war er in vielen Bereichen so, wie ich es auch getan hätte. Und wo meine anderen Tools, die ich bis jetzt nutze, eben Gemini und halt Google, sage ich jetzt einmal, und die ganzen Newsfeeds, die ich da zu Hunderten reinkriege, der schaut sich dieselben Newsfeeds an, also dieselben Quellen, sage ich jetzt einmal. Das muss man sagen, wo ich auch starke Verbesserung sehe, ist im Schreiben. Also die Texte sind spürbar besser. Also im One-Shot nämlich. Also die haben ja vorher auch nicht schlecht geschrieben. Also Opus war ja eh schon vorher ein sehr gutes Textmodell. Aber man musste halt immer nachkorrigieren, weil der halt dann immer starke Meinungen eingebaut hat. Und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt kannst du tatsächlich, wenn du eine klare Linie promptest, dann hält er sich an die Linie und zieht es auch komplett durch. Und das macht schon deutlich attraktiver zu arbeiten. Und was jetzt auch möglich ist, Claude Cowork ist jetzt auch verfügbar. Also das habe ich heute auch zum ersten Mal getestet. Die deutsche Version ist ziemlich kacke, aber da muss ich jetzt noch ein bisschen herumspielen. Ja. Also bis jetzt habe ich mit Claude Code gearbeitet. Da ist ja alles auf der Command Line. Da muss man sich alles selber überlegen. Und jetzt Claude Cowork gibt es halt so paar Buttons, die man klicken kann, aber die sind alle nix. Also ich kann nichts damit anfangen. Aber vielleicht kommt da noch was. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine Library, die ich irgendwie verwenden kann.
Das finde ich jetzt eine schöne Verbesserung, wenn du sagst, dass jetzt die Quellenrecherche besser geworden ist. Denn ich fand auch immer bisher, der Schreibstil war bei Claude eh schon der beste von allen großen Tools, die man so im Alltag verwendet, aber die Recherche, die war nix, ja. Also
grottig.
Da waren entweder zu wenig Quellen oder es wurden Quellen genannt, die dann gar nicht verfügbar waren, die ein 404 geliefert haben. Oder das, was da angeblich in der Quelle gestanden haben sein soll, war da gar nicht. Also wenn das jetzt besser ist, dann haben wir eigentlich eine richtig gute Kombination.
Ja, man muss sagen, die Quellenhalluzination ist immer noch recht hoch. Also, aber es ist eher so, dass sie dann auf Quellen verweisen, die dann quasi auch schon die Preview richtig haben, aber die Quellen, also der Link ist Schrott. Ja. Hm. Also okay. Der führt irgendwo hin. Ja, also das ist teilweise immer noch bei sicher 30-40% der Quellen sind alle noch Schrott. Ja. Aber zumindest hast du die Metadaten, die hat er schon richtig rausgelesen. Und wenn du da auf die Links zumindest drüber fährst, siehst du, okay, das wäre der Artikel, dann klickst du drauf und der landet halt irgendwo bei der Startseite oder im Feed. Ja.
Okay, gut. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen bei der Kategorie KI's Next Topmodel bleiben. Es gibt noch etwas Neues aus dem Bereich Gesundheit und Medizin, nämlich die KI-Engine ISO-DDE für die Entwicklung von Medikamenten. Und das Ganze kommt von Isomorphic Labs, das zu Google DeepMind gehört, wenn ich das richtig verstehe. Und die haben ein System vorgestellt, was ja noch viel genauere Vorhersagen ermöglichen soll als jetzt AlphaFold 3. Und ja, das Thema Medizin und KI haben wir ja auch regelmäßig hier bei uns im Podcast. Und ein weiterer hoffnungsvoller Fortschritt könnte das sein, oder?
Ja, definitiv. Also Isomorphic Labs ist ja quasi die Ausgründung aus Google DeepMind für die ganzen medizinischen Ergebnisse, die aus Google DeepMind rauskommen. Also auch das AlphaFold, also diese ganzen Ergebnisse und Proteinfaltungsergebnisse, die in der Datenbank drin sind, die sind alle in der Isomorphic Labs drinnen. Und jetzt dieses neue Methode, diese neue Methode, ja, von Isomorphic Labs, die greift auch wieder auf die AlphaFold 3 Ergebnisse zu, die ja wieder nicht nur die Proteinfaltung, sondern auch weiter als nur einzelne Proteine, sondern mehrere Proteinstrukturen sozusagen beinhaltet und bis zur DNA raufgehen kann. Und wir hatten ja auch gestern, also letzte Woche, über AlphaGenome und dergleichen geredet, ja. All diese Modelle und die Outcomes dieser Modelle und die Monetarisierung dieser Modelle läuft über die Isomorphic Labs. Also das ist der Grundgedanke dahinter. Und die haben jetzt eben, dadurch, dass sie ja schon die Grundmodelle kennen, haben jetzt ein Drug Design Engine gebaut, das ist quasi ein System, das die Genauigkeit von AlphaFold 3 Strukturen vorhersagt und also die Bindungsstärke von diesen Proteinen genauer voraussagt und sagt, okay, wie docken Proteine untereinander an und diese Genauigkeit, wie man Proteine kombinieren kann, hat sich eben verdoppelt. Und das klingt jetzt nicht sonderlich spannend, muss ich sagen, wenn man nicht weiß, was das bedeutet. Aber das bedeutet einfach, dass die Medikamentenentwicklung mindestens doppelt so schnell geht. Ja, weil du jetzt schon voraussagen kannst, welche Proteinstrukturen oder welche Wirkstoffe du entwickeln kannst, die dann gezielt irgendeine Funktion, eine biologische Funktion verändern. Und das, wie gesagt, wir hatten ja auch letzte Woche haben wir ja über Eden gesprochen und über AlphaGenome. Das spielt alles in dieselbe Ecke. Ja, wenn du jetzt eben Eden hernimmst, quasi als Architekt, um die richtigen Proteine zusammenzubauen und AlphaFold 3 hernimmst und voraussagst, welche Proteine tatsächlich gut kombinierbar sind, dann kannst du einfach neue Medikamente entwickeln für Krankheiten, für die es bis jetzt keine Lösung gab.
Ja, also spannend und auf jeden Fall auch, wie schon gesagt, etwas, was sicherlich innerhalb der nächsten, wenn man mal vorsichtig sagt, Jahre zum einen oder anderen Durchbruch führen kann in der Behandlung von Krankheiten, die man bis jetzt noch nicht behandeln kann. Und vielleicht sogar auch eine Chance für diejenigen, die von relativ seltenen Krankheiten betroffen sind, für die sich bis jetzt noch nicht wirtschaftlich lohnt, viel Forschung zu betreiben. Ne?
Genau, weil Zeit ist immer Geld. Ja.
Richtig, richtig. Okay. Kommen wir damit zur nächsten Kategorie, und zwar zur Kategorie KI-Markt. Wir haben ja da auch immer Meldungen zum Beispiel über Veränderungen der Marktanteile, der Investitionen. Und gerade zum Thema Investitionen gab es jetzt im Zuge der Quartalsberichte zum letzten Quartal des Jahres 2025 sehr interessante Zahlen, die dann doch nochmal aufhorchen lassen, gerade was die Investitionssummen angeht, die Hyperscaler und die großen Tech-Unternehmen in ihre Infrastruktur stecken wollen. Und erstaunlicherweise deshalb, weil wir das Unternehmen jetzt gar nicht so oft in diesem Zusammenhang hier genannt haben im Podcast, ist Amazon ganz vorne mit sage und schreibe 200 Milliarden US-Dollar, einem satten Plus von fast 70 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr. Also 200 Milliarden sind für dieses Jahr geplant. Und auch die anderen lassen sich nicht lumpen. Gib uns doch da mal einen Überblick, bitte.
Genau. Wir hatten ja letztes Jahr im Rahmen der KI-Blasen-Thematik diskutiert, wann könnte denn die Blase platzen? Und es gab da eine Hypothese von Pip Klöckner, der gemeint hat, im Februar, wenn die Quartalszahlen von den Hyperscalern raus sind und sich dort abzeichnen könnte, dass die CapEx-Investitionen nicht so rasant ansteigen, wie alle gedacht haben. Ja, das ist jetzt nicht eingetroffen. Das ist definitiv nicht eingetroffen.
Kann sagen.
Also, alle haben die CapEx-Ausgaben massiv erhöht. Amazon, wir haben zwar über Amazon nicht so oft geredet, aber das liegt daran, weil Amazon immer derjenige war, der immer am meisten investiert hat, weil die natürlich die größte Cloud-Plattform haben. Amazon hat von 131 Milliarden auf 200 Milliarden 2026. Alphabet ist von 85 Milliarden, ich glaube 95 sind es dann am Schluss geworden, auf 175 bis 185, also eine Verdoppelung. Ja. Meta ist auch von, ich glaube, 70 Milliarden auf 115 bis 135 Milliarden. Und Microsoft ist von 85 Milliarden auf 110 bis 120 Milliarden. Das heißt, wenn man die alle zusammenzählt, hat man so eine Steigerung von 60%. Das heißt, nur diese vier Unternehmen investieren im Jahr, nur 2026, 630 bis 750 Milliarden Dollar. Das ist mehr als irgendwie alle Riesenprojekte, Manhattan Project, Apollo Project und alle zusammen mal drei. Ja?
Also ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber ich glaube, das entspricht so ungefähr dem Haushalt, Staatshaushalt der gesamten Bundesrepublik Deutschland, soweit ich weiß. Ja, also
nicht ganz, aber ich glaube, Deutschland hat, glaube ich, dann die 2 Billionen oder so, aber es ist schon, also beim Drittel liegt schon.
Staatshaushalt,
ne?
Also nicht BIP, ne?
Ja. Achso, ja, Haushalt, ja, das kommt ja hin. Ja, ja, genau.
Ja.
Und das sind jetzt nur die Hyperscaler und zwar nur dieses Jahr. Und das ist natürlich heftig und natürlich hat das viele Diskussionen ausgelöst. Unter anderem war ich selbst in so einer Diskussion drinnen. Besagter Pip hat natürlich einen LinkedIn-Post dazu geschrieben und hat dann darunter die Frage gestellt, rechnet sich das alles? Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich diese Frage nicht hypothetisch meine, sondern ich versuche es dann tatsächlich zu rechnen. Und das habe ich auch getan und habe mir einfach mal Alphabet hergenommen und habe dann sozusagen hochgerechnet, was das jetzt für Alphabet, also für wann sich das für Alphabet rechnet sozusagen, ja. Moment, ich schaue jetzt mal kurz noch in meinen Post rein, dann kann ich es euch auch genauer sagen, genau. Also ich habe so eine Sustained Capex-Szenario hergenommen, ja, und habe gesagt, okay, die Grundannahme ist, dass also das Wachstum ist ja aktuell von der Google Cloud bei 48% und ich habe jetzt angenommen, dass es graduell bis 2030 auf 15% fällt, also graduell, ja. Das heißt, es ist nicht explodiert nicht weiter, sondern es verlangsamt sich sogar, aber dadurch, dass es so groß ist, wird es natürlich langsamer. Ich habe auch noch gerechnet, dass die Cloud-Marge durch den Skaleneffekt von, ich glaube, 31% aktuell auf 35% steigen wird. Und, das ist jetzt der größte Diskussionspunkt gewesen, dass die Abschreibungen der Hardware auf 6 Jahre linear laufen wird. Und da habe ich gesagt, das ist ja totaler Blödsinn, weil das ist ja nach 3 Jahren abgeschrieben. Was natürlich nicht stimmt. Wir wissen alle, dass noch TPUs der ersten Generation aus 2016 produktiv sind. Und es gibt überhaupt keinen Grund, Assets auf nur 3 Jahre abzuschreiben. Es sei denn, die Gewinne wären so massiv hoch, dass sie sagen, okay, wir möchten die jetzt sofort abschreiben, damit wir die Steuern nicht zahlen.
Da fällt mir was ein dazu. Hatte nicht der Jensen Huang von Nvidia letztens in dem Interview gesagt, dass mehrere Jahre alte gebrauchte GPUs sogar im Preis gestiegen sind statt gefallen? Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das fällt dich ja dann schon sehr bemerkenswert.
Ja, natürlich. Also es ist, keiner lässt diese, alle, natürlich sind alle sozusagen Supply Constrained, ne? Also alle sind am Anschlag und maximal ausgelastet und das Bottleneck ist natürlich der Strom. Und wer den Strom auftreiben kann, der kann quasi seine Supply vergrößern. Deswegen investieren jetzt alle natürlich massiv, ja. Vielleicht kriegen sie damit nur die Hälfte der Kapazitäten online, aber es ist egal. Weil letztendlich geht es darum, dass sie da Kohle damit verdienen, also Geld verdienen. Und wenn man das, wenn man sich das tatsächlich durchrechnet, Google, also einen Umsatz von 444 Milliarden 2026 haben, und wenn man jetzt sagt, 180 Milliarden CapEx-Ausgaben, wird der Free Cashflow zwar reduziert sein, also die werden negativen Cashflow haben, klarerweise, weil die 180 Milliarden sind ja dann nicht positiv. Und auch im zweiten Jahr werden sie einen negativen Cashflow von 5 Milliarden haben, aber im dritten Jahr kommen sie auf einen Umsatz von 540 Milliarden Euro und haben schon einen positiven Cashflow von 25 Milliarden und dann explodiert der aber. Dann explodiert der Free Cashflow 2029 51 Milliarden und 2030 81 Milliarden. Und das ist genau der Grund, warum die das machen. Weil das nach hinten rum einfach total explodiert. Auch wenn du annimmst, dass sie jedes Jahr 180 Milliarden ausgeben. Also sagen wir, das ist jetzt quasi der Höhepunkt der maximalen Ausgaben, weil einfach nicht mehr Strom produziert wird. Ja? Ich bezweifle ja generell, dass wir Rechenzentren bauen können für 600 Milliarden bei den aktuellen Stromengpass. Ja? Aber ich schätze, das ist genau der Constraints, den Sie jetzt angesetzt haben, den Sie tatsächlich ausgeben können. Weil wir alle glauben ja, wir sind so schlau, aber Fakt ist, die sind viel schlauer als wir. Das ist nämlich ihr Geschäft. Die sehen genau, was möglich ist und die sehen genau, wo quasi genau die Grenzen sind. Und zu behaupten, dass das eine dumme Idee ist, ist meiner Meinung nach ein bisschen anmaßend. Ja? Weil da sitzen die schlauesten Menschen, die wir in unserer Generation kennen und treffen diese Entscheidungen und machen diese Pläne. Das machen die nicht, weil die dumm sind. Und das machen die nicht, weil sie nicht wissen oder eine Fehlannahme treffen, sondern das machen die, weil das strategisch die beste Entscheidung ist. Und das ist auch schon der Grund, warum ich grundsätzlich annehme, dass sie tatsächlich auch diese 180 Milliarden loswerden. Es sei denn, es bricht ein Bürgerkrieg oder sonst irgendwas Gröberes aus, ja, was auch durchaus möglich ist, ja.
Okay, also das heißt, wenn ich das so richtig zusammenfasse, die Erwartung, dass jetzt da eine Blase platzen könnte demnächst, die ist jetzt deutlich reduziert aufgrund dieser Entwicklung und aufgrund der erhöhten Investitionssummen. Wir müssen vielleicht auch nochmal diese ganze Thematik nochmal auf eine neue Grundlage stellen, um es neu zu bewerten. Aber wir hatten ja schon oft drüber gesprochen.
Das habe ich nicht gesagt, dass die Chance einer Blasenplatzen jetzt gesunken ist. Habe ich nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, wir gehen am Hauptthema dann nochmal auf das Thema ein. Also so ganz ist es nicht, dass jetzt die Gefahr gebannt ist und alle sind happy. Ja?
Okay, alles klar. Das sprechen wir nochmal drüber. Gucken wir aber erst nochmal vorher auf xAI. Ja, da sieht es ja nach so einer Mini-Krise aus oder vielleicht noch eine größere Krise, weil nämlich inzwischen die Hälfte der Mitgründer das Unternehmen verlassen haben. Also mittlerweile 6 der 12 Gründungsmitglieder sind inzwischen abgewandert und jetzt gerade sind Tony Wu und Jimmy Ba zum Stand 10. 11. Februar aus dem Unternehmen ausgeschieden und das zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, nämlich vor dem geplanten Börsengang. Was ist denn da los? Also haben die alle ein Problem mit Elon Musk oder wo siehst du die Ursache?
Also ich würde nicht sagen oder, sondern und. Also ich bin ziemlich sicher, die hatten schon immer ein Problem mit dem Elon Musk, haben aber damit leben können. Und jetzt sind halt Faktoren dazu gekommen, mit denen sie jetzt vielleicht nicht mehr leben können. Und da gibt's ja vielerlei. Ja, also erstens einmal, das sind ja alles Wissenschaftler und halt auch angesehene Engineers, die natürlich nicht mit etwas in Verbindung gebracht werden wollen, das ihren persönlichen Ruf schädigt, weil diese Leute ja für sich selber auch einen ziemlich hohen Wert haben einfach. Also jeder von denen verdient zig Millionen Dollar als Wissenschaftler und natürlich ist es nicht so gut, dann als Söldner abgestempelt zu werden oder als jemand, der mindere ethische Grundlagen hat. Aber wie gesagt, auch das hier ist alles nur Marketing, weil wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ich nicht denke, dass irgendwer hier tatsächlich ethische Grundlagen verfolgt. Also davon würde ich grundsätzlich nicht ausgehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine gewollte Geschichte ist, ja, weil xAI ist jetzt quasi aus dem Gröbsten raus. SpaceX hat es gekauft. Das heißt, Kosten runter und mit minimal Umsatz, also mit minimal Kosten weitermachen. Elon Musk hat sein Gesicht gewahrt. Die Investoren haben auch ihr Gesicht gewahrt. Keiner hat einen Verlust gemacht. Und jetzt geht es darum, die laufenden Kosten so massiv zu reduzieren, dass beim Börsengang nicht irgendwo dasteht, OPEX-Kosten höher als was auch immer, ja, als die Einnahmen von SpaceX. Das wäre natürlich eine ganz, ganz schlechte Nachricht, weil dann würde der Börsengang schlagartig nicht mehr bei 1,5 Billionen bewertet sein, sondern würde massiv abstürzen. Das heißt, jetzt gilt es, die Braut schlank zu machen. Wir haben sie gerettet, sie ist nicht explodiert, sie ist integriert, alles, was Geld verbrennt, wird jetzt rausgeschmissen und sobald das Ding wieder an der Börse ist, dann fängt das Geldverbrennen wieder an. Das ist meine Hypothese Ich glaube nicht, dass das, natürlich verbrennt er damit auch einige Leute, aber ich glaube, die würden wiederkommen, wenn die Zeiten wieder, also wenn sie in der Zwischenzeit jetzt nicht was Neues finden. Ja.
Okay. Also dann mal schauen, was die für eine Rolle spielen werden im Konzert der großen KI-Unternehmen in nächster Zeit. Im Zusammenhang mit xAI ist mir nur die Meldung noch in den Sinn gekommen, dass dieser KI-basierte Wikipedia-Klon, dass das zunächst stark zugelegt hat in der Sichtbarkeit bei Google, also bei sehr vielen Suchanfragen rausgekommen oder angezeigt wurde, aber jetzt inzwischen stark abstürzt. Das ist auch sicherlich ein interessanter Use Case, der dieses Unternehmen betrifft. Mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das aber nur am Rande.
Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, mich hat es überhaupt gewundert, wenn man den Google-Richtlinien glaubt, wie kann dann überhaupt Grokipedia ranken? Ne? Ist ja nur Duplicate Content, ja?
Ja, gut. Ich meine, das ist ja eine grundsätzliche Frage, wie können bestimmte Inhalte überhaupt ranken, die im Grunde ja von der Information her keinen Mehrwert bieten. Also dann müssten ja zum Beispiel die allermeisten Presseartikel aus den Suchergebnissen rausfliegen. Ja, weil das ist ja im Prinzip auch alles nur eine Umschreibung von etwas, was es schon irgendwo anders gibt. Anscheinend gibt es da halt auch noch ein paar andere Kriterien, die da reinspielen. Bei Grokipedia hängt es wahrscheinlich auch einfach stark damit zusammen, dass das Ganze eben, wie soll ich sagen, von der Qualität her vielleicht nicht dem entspricht, was Google erwartet. Und man sieht es ja oft, dass auch solche Inhalte für eine gewisse Zeit durchaus in den Suchergebnissen erscheinen können. Und dann irgendwann kommt der Absturz. Also man sagt ja auch in dem Zusammenhang, es funktioniert so lange, wie es funktioniert oder bis es nicht mehr funktioniert. Und dieser Zeitraum, der kann unterschiedlich sein.
Ah. Das stimmt.
Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Infrastruktur. Haben wir auch wirklich interessante Themen dabei. Und da geht es jetzt schwerpunktmäßig mal um Deutschland als Technologiestandort. Fangen wir mal an mit einem Gutachten. Es gibt ja eine Expertenkommission, die nennt sich Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI. Und die hat ein Jahresgutachten über den Standort Deutschland erstellt und kommen da zu einem nicht sehr ermutigenden Ergebnis. Da bestehen wohl einige Restriktionen und Umstände, die Deutschland als Standort jetzt nicht besonders attraktiv erscheinen lassen. Wie würdest du diese Ergebnisse sehen?
Ja, in vielerlei Hinsicht würde ich das bestätigen. Also ich sehe das genauso. Deutschland, also generell Europa, hat auch sehr, sehr starke Forschung. Und das liegt halt auch an dem System, weil es halt sehr viel staatliche Förderung für Forschung gibt und es auch die Aufgabe des Staates ist, quasi gerade die akademische Forschung, Grundlagenforschung zu finanzieren. Das existiert ja in anderen Ländern kaum, also in den USA vor allem nicht. In China gibt es das auch. Und was es aber tatsächlich zu wenig gibt, ist, Cojones, um große Projekte umzusetzen. Da ist ja schon das Projekt, das jetzt irgendwie die T-Systems oder T-Mobile da irgendwie mit ihrem 12 Megawatt Data Center sind jetzt schon quasi die großen Helden und haben damit schon die Hälfte der Inference Compute von Deutschland in einem Rechenzentrum drinnen mit einem 12 Megawatt Data Center mit 10.000 GPUs drinnen. Ne? Also das ist schon sehr bezeichnend. Das ist das, was jede Woche dazu kommt, ne? In den USA. Und das ist jetzt hier quasi das große gefeierte Projekt. Dass sie zu wenig Modelle haben, das stimmt natürlich. Es gibt keine Foundation Models, aber das hängt halt auch zusammen eben mit der Rechenkapazität. Das ist nur eine Frage des Kapitals. Und das würde ich jetzt gar nicht so als limitierenden Faktor hinnehmen. Und hättest du mich noch letztes Jahr gefragt, ob DSGVO oder AI Act ein Hindernis sind, hätte ich dir gesagt, ja, natürlich, das ist ein Riesenproblem und lalala, aber heute denke ich das nicht mehr, weil die geopolitische Situation hat sich geändert und wir hatten, also bei aller Angst und Behinderung der Entwicklung waren wir falsch in der Annahme, dass wir den Amerikanern vertrauen können. Also wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht in unserem Interesse handeln werden und dass sie jederzeit alle Daten und alle Werte, die sie für richtig erhalten, einfach für sich beziehen und uns im Regen stehen lassen. Und genau um das zu verhindern, gibt es eben die Datenschutzgrundverordnung und auch den AI Act. Und ich denke, dass das tatsächlich mittlerweile zur Chance werden könnte, wenn sich Startups in dieses Ökosystem begeben und hier Lösungen bilden. Und wir sehen auch schon die erste Revolution eben aus Österreich kommend, den Peter Steinberger mit dem OpenClaw, der hier quasi auf der Application-Ebene ansetzt und nicht auf der Token-Generierungsebene, also nicht auf der Infrastruktur, sondern auf der Application-Ebene, also auf der Wertschöpfung. Und ich glaube, das ist auch genau die Chance von Europa und auch von Deutschland. Und deswegen denke ich, ja, stimmt schon, wir haben nicht die besten Modelle, wir haben eigentlich nur Mistral, ja, in Europa. Aber es gibt genug Open Source und es gibt auch genug Small Language Models, wo wir mit der richtigen Kombination der Fähigkeiten alles erreichen können und auf der Application-Ebene und auf der Nutzen-Ebene einen Wert generieren können. Und grundsätzlich, und ich da bin ich ja von Anfang an der Meinung gewesen, denke ich, dass die großen Large Language Models oder Foundation Model Anbieter alle nur Tokenverkäufer werden. Und dass es einfach ein Infrastrukturbusiness wird, à la Telekom, Internet, Bandbreite, und dass das jetzt nicht das hochmargigste Produkt sein wird. Und die Wertschöpfung wird wie im Internet nicht in der Bandbreite liegen, sondern in den Webseiten, in den Shops, in den Geschäftsmodellen, in den Informationsreichtum, in all diesen Dingen und nicht in den reinen Token-Reselling. Also ich muss ein bisschen, es ist ein bisschen Fearmongering hier, ja. Und ich gebe schon recht, also Sie haben in all den faktischen Dingen recht, aber die Schlussfolgerung ist meiner Meinung nach die falsche.
Okay, lass uns mal so ein bisschen konkreter über einen Fall sprechen, der jetzt gerade so durch die Presse ging. Und zwar geht es da um die Stadt Groß-Gerau, das ist eine Stadt in Hessen in der Nähe von Frankfurt. Und da geht es ja auch so ein bisschen um den Standort Deutschland. Also genau genommen geht es um Folgendes. Ein US-Unternehmen wollte dort ein Rechenzentrum bauen in der Größenordnung von, ich glaube, über 2 Milliarden Dollar. Bauzeit mehrere Jahre. Und die Stadt hat sich aber, oder der Gemeinderat der Stadt hat sich dagegen entschieden. Und zwar mit einer recht großen Mehrheit. Weil ja einfach die Bedenken über den Nutzen dieses Projekts zu groß waren. Also genau genommen geht es darum, man erwartet, dass es wenig Gewerbesteuereinnahmen gibt, weil wahrscheinlich durch Abschreibungen etc. dann die Steuern runtergerechnet worden wären. Arbeitsplätze hätte es wahrscheinlich auch nur sehr wenige gegeben und das bei einem enormen Flächenverbrauch und einer ja doch großen Beeinträchtigung der Umwelt, also nicht nur optisch durch diese riesigen Gebäude, die hätten gebaut werden sollen, sondern auch durch Abwärme. So, jetzt gibt es natürlich Diskussionen auch, ich habe das gesehen in sozialen Netzwerken, dass manche sagen, ja, wie seid ihr wahnsinnig, ihr schadet dem Standort Deutschland, und andere, die können halt eher so diese Argumentation des Gemeinderats nachvollziehen und finden diese Entscheidung gut. Und da würde mich mal brennend interessieren, wie deine Meinung zu diesem Thema ist.
Ich würde das als Überbegriff Kleinbürgertum trifft Geopolitik Du hast halt diesen Gemeinderat, die halt mit ihren 20 Biersaufkumpanen irgendwie über große Gebäude lästern und sagen, oh, das ist so schier, das Zeug. Ich will das überhaupt nicht bei mir um die Ecke haben. Das ist jetzt sicher nichts Gutes. Und das trifft dann halt auf eben Geopolitik und da geht es um Standort, um die Standortfrage. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, waren ja die Hauptargumente tatsächlich, dass es nicht ins Stadtbild passt. Ja? Also gar nicht die wirtschaftlichen oder die ökologischen Fragen, weil Fakt ist, das ist bereits versiegeltes Gelände. Also es ist, da gibt's nichts, da ist nichts schön dran.
Und das stimmt, das muss man dazu sagen. Es wird also nicht auf die grüne Wiese hätte es gebaut werden sollen, sondern das ist ein brachliegendes Industriegebiet.
Und hässlich. Richtig hässlich, ungenützt schon. Und hat das Stadtbild jetzt schon total verschandelt. Also dieses Argument, dass es das Stadtbild verschandelt und lalala, also das ist ganz sicher nicht das, was die Realität ist. Ja? Und wenn ich das auch richtig gelesen habe, also es gab einige Presseberichte auch von Vantage Data Centers, die da gesagt haben, naja, uns hat keiner gefragt, ob wir das kleiner bauen sollen oder flacher oder höher oder schmaler oder was auch immer. Die haben einfach gesagt, na, das wollen wir nicht. Und das ist wahrscheinlich genau das, was passiert. Ja, das ist halt, wenn Bierhauskultur Entscheidungen trifft, ja, die alle im Wirtshaus sitzen und dann drüber diskutieren, die fünf Dorfsäufer und der Bürgermeister und dann sagen, ja, das ist nichts, ja. Und das ist die harte Realität am Boden der Politik. Ja? Die sitzen dann alle im Wirtshaus und diskutieren über diese Sache und steigern sich in diese Sachen rein und bedenken nicht, was das sonst noch für Auswirkungen haben könnte. Ich glaube, ich meine, ob da in vielen Dingen stimme ich schon ein, also dass das jetzt großartig Geld einbringen wird, weiß ich nicht. Ja? Ob es tatsächlich irgendeinen Wirtschaftsaufschwung bringt, weiß ich nicht. Aber was es ganz sicher tun würde, es würde junge Leute anziehen. Und es würde Leute anziehen, die in diesem Bereich, selbst wenn es nur ein paar hundert sind, ja, es müssen ja jetzt nicht zehntausende neue Jobs geschaffen werden, aber wenn ein paar hundert Ingenieure dorthin ziehen, dann zieht das wieder eine andere Schicht von Leuten an und damit kannst du einen gesamten gesellschaftlichen Wandel treiben, weil du brauchst nicht viele Menschen, um einen gesellschaftlichen Wandel durchzuführen. Das sieht man auch an der Lidl-Gruppe, ne? Was die da angesiedelt haben, da in diesem wirklich hässlichen Gebiet, ja. Aber das ist jetzt ein Startup-Hub, ja. Und das ist jetzt nicht, weil das so sexy ausschaut oder weil da die Lidl-Gruppe große wirtschaftliche Dinge da reingebracht hat, sondern weil sie eine Kultur reingebracht hat. Und ich glaube, das ist das, was die meisten Leute einfach unterschätzen. Weg von dieser Bierhaus, also Wirtshaus, Bierdebatten oder Stammtischdebatten, alte Männer, die drüber reden, wie scheiße nicht alles ist, hin zu jungen Leuten, die auch etwas verändern wollen. Und das kannst du nur durch Leuchtturmprojekte machen. Du kannst das nicht durch Wahlen erreichen. Du kannst das nicht durch Lokalpolitik erreichen. Du kannst es nur durchs Zeigen erreichen. Und ich glaube, das sehen die meisten Leute überhaupt nicht, dass das einfach einer der wichtigsten Faktoren ist und dass sie sich da echt ins Knie schießen. Jetzt haben sie da ein fettes, riesen, weiß nicht wie groß, wie viel Hektar, versiegeltes, hässliches Industriegebiet. Und was wollen sie jetzt hinbauen? Ja? Ein Supermarkt oder Wohnungen, wo keiner leben will, weil nichts gibt dort, ja.
Also Wohnungen sind ja wirklich zumindest vorgeschlagen worden als Alternative, ja.
Wer will denn dort wohnen?
Ja, keiner.
Also ehrlich.
Ich glaube, ja. Bitte was?
Wer will denn dort wohnen in dem Industriegebiet, ja?
Ja, also das ist natürlich dann immer eine Frage, wie man das Ganze dann vom Gelände her aufbereitet. Es gibt ja sicherlich gute Beispiele, wo man Industriegebiete konvertiert in attraktive Wohngegenden, aber
mit viel
das
Kapital,
ist natürlich nicht
mit viel Kapital, richtig. Aber nicht ja. Dort. Also dort sind die Immobilienpreise nicht so hoch, dass irgendwer das Kapital in die Hand nehmen würde.
Ja, also die Frage ist halt auch, wenn man sagt, man will es wirtschaftlich nutzen, welche Alternativen sich da anbieten. Also der Markt ist natürlich jetzt gerade nicht gerade ein Engpass in Deutschland. Das heißt also, die Bewerber geben sich jetzt nicht die Klinke in die Hand. Das ist durchaus richtig. Von daher, das weiß ich aber auch nicht. Also ob jetzt da vielleicht die Leute in der Lokalpolitik Alternativen in der Hinterhand haben, die wir nicht kennen. Ich befürchte mal eher nicht. Aber ja, also es ist, ich würde dir in den Punkten, die du genannt hast, schon auch zustimmen, dass man sagt, die Wirkung beziehungsweise die Anziehung von bestimmten Bevölkerungsgruppen könnte dadurch positiv beeinflusst werden. Aber ich glaube, das ist keine Entscheidung, bei der es so schwarz oder weiß gibt. Ja, also ich denke, man muss wirklich auch die Argumente, die ich am Anfang genannt habe, die muss man auch sehen. Also wenn das Gelände halt mit so einem Rechenzentrum zugebaut ist, dann ist es weg. Ja, also dann, wenn dann ein anderer Investor käme, hätte man den Platz einfach nicht mehr. Das
Steht ja
darf man
schon seit
natürlich auch nicht
15
vergessen.
Jahren frei, ne? Ist ja nicht so, dass das erst seit gestern frei steht. Das steht ja seit 15 Jahren frei. Also offensichtlich reißen sich die Investoren nicht darum, ja?
Ja, ein guter Punkt sicherlich, ja klar. Also ja, ich weiß jetzt ad hoc nicht, wie ich entschieden hätte, wenn ich da im Gemeinderat gesessen hätte, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für die Herausforderungen und für die Diskussion, die wir hier in Europa haben und führen müssen, ne? Also wo wollen wir hin? Wie wollen wir es erreichen? Und ja, wie kriegen wir da, sagen wir mal, so eine Stimmung, dass das möglichst alle an einem Strang ziehen? Und ich glaube, da hapert es im Moment noch so ein bisschen.
Problem ist, es gibt überhaupt kein Incentive dafür, dass man hier positive Stimmung machen will, ne? Weil dieser Gemeinderat, der hat keinerlei Incentive, das in irgendeiner Art und Weise durchzuziehen, weil wenn die Bevölkerung grundsätzlich skeptisch ist, weil die Medienlandschaft gerade das zeigt und das alles in Richtung geht, KI zerstört Arbeitsplätze, KI kostet Energie, KI verbraucht Wasser, KI verbraucht Land. Das ist alles Fearmongering, ja. Du hast, wenn du in Asien dieselbe Frage stellst, kriegst du ganz andere Antworten, weil halt der Wohlstand ein ganz anderer ist. Jetzt geht's hier den Leuten, also man darf halt auch nicht irgendwie die Altersgruppe unterschätzen, ja. Du hast halt eine Altersgruppe, die deutlich älter ist und die ganz sicher nicht davon profitieren wird, was da rauskommt. Und das sind aber die Leute, die im Gemeinderat den Wirtshausbürgermeister wählen, weil der mit dem halt jedes Mal ein Bier trinken geht, weil der halt auch 60 ist und kurz vor der Pense. Und der wird aber sicher nicht den berücksichtigen, die fünf Jugendlichen, die sich alle die alle nichts mit denen zu tun haben wollen. Weil diese Wählergruppe ist nicht kapitalstark, ist nicht groß genug und bringt denen gar nichts. Ja? Und die Einzigen, die hier was bringen, sind die Pensionisten, sind die Alten, sind diejenigen, die eh schon da sind und ihre bestehenden Systeme dort behalten wollen. Ja? Also die auf gar keinen Fall Veränderung haben wollen. Und das ist natürlich etwas, da muss die Politik aktiv dagegen arbeiten. Und zwar gegen ihre eigenen Incentives. Und das ist das Problem. Und das kriegst du halt nicht hin, ja. Schon gar nicht, wenn du halt auch so eine Kultur hast, ja. In Deutschland ist es nicht besser als in Österreich, ja. Diese Entscheidungen werden alle, ich wiederhole das jetzt irgendwie schon zum fünften Mal, aber es ist alles im Wirtshaus bei fünf Bier. Und nach dem sechsten Bier wird die Entscheidung getroffen, ja. Und dann gehen die alle in den Gemeinderat und dann halb noch mit dem Kater stimmen die ab, ja.
Das ist ja das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, also dass Entscheidungen ja möglichst immer auf der untersten Ebene getroffen werden. Und das hat ja durchaus, es hat zwar Vorteile, aber es hat auch Nachteile. jetzt nicht nur in diesem Fall, wenn wir jetzt sagen, das war eine schlechte Entscheidung, sondern oft auch, dass das sinnlose Gewerbeansiedlungen zum Beispiel erfolgen, um einfach Gewerbesteuer zu bekommen. Das führt ja dazu, dass wir einen Unterbietungswettbewerb haben, was Gewerbesteuer angeht, und dass immer mehr, Grundstücke oder immer mehr Land ausgewiesen wird als Gewerbefläche und eine Zersiedlung stattfindet. Also vielleicht wäre es wirklich mal angebracht, solche Entscheidungen auf einer höheren hierarchischen Ebene im Staat anzusiedeln.
Genau, wie du es gesagt hast, das hat alles seinen Platz, ne? Also lokale Entscheidungen, das macht schon Sinn, dass du die lokal triffst. Aber das hier ist keine lokale Entscheidung. Das ist eine, wenn du hier von Rechenzentren redest, die das Dreifache an Rechenkapazität als das, was Deutschland aktuell hat. Also wir reden hier nicht von Mini-Data-Centern, ne? Wir reden von dem, was T-Systems da gelauncht hat, jetzt, ja, mit ihren 12 Megawatt, das Zehnfache davon. Und die 12 Megawatt waren schon die Hälfte von der Gesamt-Inference-Leistung von ganz Deutschland. Und jetzt verhinderst du quasi, dass du diese Inference-Leistungen in Deutschland hast. Das heißt, es ist kein lokales Thema. Ganz sicher nicht, auch wenn es jetzt so dargestellt wird. Und da gehören einfach ganzheitliche Entscheidungen getroffen, standortspezifisch und nicht nur deutschlandweit, sondern Europa, auch europatechnisch. Weil es gibt ja einen Grund, warum sich Vantage Data Centers oder der dahinterstehende Hyperscaler, in dem Fall wahrscheinlich Microsoft, überlegt hat, wo sie dorthin wollen. Ja, natürlich wollen wir nicht Microsoft, weil die werden uns auch wieder irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Ja, das ist auch so ein bisschen die Story dahinter. Aber trotzdem brauchst du diese Inference-Leistungen. Und wenn du Gesetze rausbringst, wie den AI Act, und wenn du die dazu bringst, dass die Investitionen tätigen und dann deine Gesetze exekutierst, kannst du die auch dazu zwingen, dass deine Daten lokal bleiben. Egal, was der amerikanische Staat sagt. Weil ansonsten müssen sie diese Investitionen abschreiben. Und das will keiner. Das heißt, du nimmst dir jegliche Verhandlungsmasse, wenn du diese Sachen verhinderst.
Ja. Vielleicht müsste man da wirklich, also weil du sagst, es ist kein lokales Thema, also es betrifft natürlich schon die lokalen Behörden, aber wahrscheinlich wäre dann in so einem Fall ein Vorgehen besser, indem so ein Unternehmen sagt, pass auf, wir wollen in der Nähe von Frankfurt ein Rechenzentrum bauen, lieber Staat oder von mir aus liebes Land Hessen, zeig uns mal einen günstigen Platz dafür. Ja? Und dann entscheidet eben das Land Hessen oder vielleicht sogar der Bund, wo eine solche Ansiedlung stattfinden kann. Und dann findet sie aber auch statt. Ja?
Investitionssicherheit, genau. ist der Knackpunkt. Ne?
Weil es gäbe bestimmt auch Gemeinden, könnte ich mir vorstellen, die das akzeptieren würden oder die sich sogar darum bewerben würden. Ja. Okay, also spannendes Thema, wird uns bestimmt auch immer mal wieder einholen, weil ich glaube, solche Fälle werden wir, solange die Strukturen so sind, wie sie sind, immer mal wieder haben. Jetzt kommen wir aber zu unserem Schwerpunkt und den finde ich mindestens genauso spannend, und zwar hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, dass in den letzten Tagen und Wochen die Aktienkurse von Softwareunternehmen, von sogenannten SaaS-Unternehmen, also Software as a Service, ziemlich unter Druck geraten sind. Und manche sprechen jetzt auch schon von einer sogenannten SaaS-Pokalypse. Ich finde diese Wortkreation immer sehr interessant. Ist ja fast schon ein Zungenbrecher. Und ja, auch das, wie sollte es anders sein, hat natürlich wieder etwas mit KI zu tun. Ja, dies gesagt und diese Einleitung mal so hingenommen, was ist denn da genau passiert, Yusuf?
Es ist ja eigentlich nichts Neues. Wir haben ja schon die letzten Jahre immer wieder darüber diskutiert, dass KI irgendwelche Branchen disrupten wird. Bis jetzt ist es in der Börse immer so gewesen, dass die das zwar wahrgenommen haben, aber nie so wirklich dann in die Zahlen, das hat sich nie so wirklich in den Zahlen niedergeschrieben, weil es gar keine Anzeichen davon dafür gab. Ne? Da gab es dann irgendwelche New York Times Artikel, die dann gesagt haben, oh, das ist alles nur AI-Slop und eigentlich die Wertsteigerung, also die Effizienzsteigerung ist ja kaum vorhanden. Also für jede Minute, die sie einsparen, brauchen sie 5, um das wieder zu korrigieren und lauter so. Also die Storyline hat sich immer verwaschen, so dass es eigentlich niemanden gegeben hat, der tatsächlich danach getradet hat. Ja? Und dann kam Weihnachten 25, Claude 4.5 und Gemini 3 und GPT-5.2. Und dann waren die ersten so, okay, da kann man echt coole Sachen bauen. Ja? Dann kam Code Claude. Und dann haben die ersten agentenfähigen Systeme tatsächlich angefangen, Traction zu bekommen. Und alle waren dann schon so ein bisschen hibbelig. Also man hat schon die Volatilität an den Märkten gemerkt gegen Ende des letzten Jahres und dann Anfang dieses Jahres schon. Also aber es ist in alle Richtungen gegangen. Und dann kam OpenClaw oder CloudBot und hat gezeigt, oh, schau mal, wir können eigentlich auch auf der B2C-Ebene, also auf der Personal-Ebene, ganze Agentensysteme komplett laufen lassen. Und dann ist plötzlich die Realisierung gekommen. Ja, dann haben also diese ganzen Big-Tech-Earnings kamen. Bei den einen ist es gut angekommen, Alphabet wurde belohnt, Microsoft wurde bestraft. Amazon wurde auch am Anfang belohnt, dann bestraft. Also, und das ist halt alles so unsicher gewesen, was los ist. Und als dann CloudBot gekommen ist, war so ein bisschen die Klarheit, okay, das lässt sich jetzt tatsächlich umsetzen. Du kannst diese Fantasien auf den Boden bringen. Und dann kam das erste Startup, das irgendwie angefangen hat, diese ganzen Rechtsdatenbanken, also so ein System, um halt für so Legal Tech, ja, als KI-Tool einfach anzubieten, ja. Und dann plötzlich ist Thomson Reuters abgestürzt, ja. Das sind ja quasi diese ganze Rechtsdatenbank, also man hat immer geglaubt, das sind eigentlich die Profiteure, weil sie all die Daten haben von all den Gerichtsfällen, ja. Dann ist Lexis abgestürzt, dann ist Wolters abgestürzt, dann ist LegalZoom abgestürzt. Und das sind ganz viele von den ganzen Legal Tech und von diesen Dienstleistungsbranchen, die haben plötzlich jetzt gemerkt, okay, du kannst mit AI diese Sachen einfach so vibe-coden oder halt einem Agenten geben und der baut dir das über Nacht. Ja? Und dann sind die alle abgestürzt und dann kam die Ernüchterung, okay, so, wenn das jetzt für eine Branche gilt, für was gilt das denn noch alles? Ja? Und dann kam natürlich die große Ernüchterung, ja, oh, SaaS ist natürlich auch ein großes Thema. Und dann kam der Erste, der angefangen hat zu rechnen, indem er gesagt hat, okay, gehen wir mal davon aus, das dauert eh jetzt noch 5, 6 Jahre, bis das disrupted wird. Aber wenn man jetzt, also vielleicht als Hintergrund, wie bewertet denn so ein Banker oder halt so ein Trader seine Firma? Ja? In der Regel wird das mit so einem Discounted Cashflow Modell gemacht. Das heißt, es gibt einen Enterprise Value und es gibt einen Terminal Value. Ne? Du hast jetzt quasi einen Wert. Man diskontiert das Kapital, was derzeit, also die zukünftigen Cashflows, also wie viel Geld werden die verdienen bis zu einer gewissen Zeit. Und wenn, und dann gibt es noch einen Terminal Value, das ist quasi der ewige Wert des Unternehmens. Ne? Also das ist etwas, was unabhängig von den Bewegungen immer da bleiben wird. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass der Terminal Value nach 7 Jahren gegen Null geht, dann muss man den natürlich wegnehmen. Und das ist natürlich ein großer Teil der Bewertung von seinem Unternehmen. Und dann hast du plötzlich 60% off, ja, 70% off, 30% off, je nachdem, welches Unternehmen du hernimmst, je nachdem, wie das DCF-Modell bei dem gerechnet ist oder wie weit der Terminal Value noch gerechnet wird, ja, wie lange ab wann der Terminal Value gegen Null geht, ist das dann plötzlich nur mal die Hälfte wert. Und dann ging es los, eben welche SaaS-Firmen sind denn von dieser von dieser Geschichte betroffen. Und da gibt es mehr oder weniger so drei Ebenen. Ne? Das eine sind diese ganzen Seed-based, ne? Also sowas wie Salesforce oder Monday.com, Atlassian oder HubSpot, wo du quasi pro Nutzer irgendeine eine Gebühr zahlst und dann kannst du das Tool nutzen. Und jetzt, wenn jetzt aber die KI die ganzen Tätigkeiten nutzt, brauchst du entweder nicht mehr so viele Leute oder du hast einen Account für den Agenten und der Agent macht das jetzt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, vielleicht setzt du ja 20 Agenten ein, aber du wirst definitiv nicht so viele Agenten benötigen wie Mitarbeiter. Das heißt, plötzlich wird das alles ganz anders bewertet. Los ging's eben mit Salesforce, die irgendwie dieses Jahr schon 26% verloren haben. ServiceNow hat quasi mit den Quartalszahlen ein 11% Setzer gehabt. Aber die es am härtesten getroffen hat, waren die zweite Riga, also nicht nur die Seed-based sind, sondern die man einfach so über Vibe-Coding ersetzen kann. Ja? Die jetzt keinen großen Burggraben haben, außer dass sie weit verbreitet sind und einfach sind. Und quasi nur als, man hat einen Workflow und man baut eine UI um einen Workflow, damit der Nutzer es besser nutzen kann. Ja? Aber wenn der Nutzer es nicht mehr nutzt, weil ein Agent das erledigt, dann brauche ich das alles nicht mehr. Und dann geht der Terminal Value gegen Null und auch der aktuelle Wert geht gegen Null. Und das sind dann so Sachen wie Asana, ja, oder Workday oder DocuSign. Ja? Weil was ist denn der Mode von DocuSign? Nix. Ja? Es geht ja nur um eine Unterschrift. Also das kann eine Signatur. Ja? Das kann jeder bauen. Ja? Auch Monday.com ist jetzt auch nicht so der, also es gibt Leute, die gesagt haben, sie haben das in einer Stunde wipe-coded. Also sie haben einfach einem Agenten gesagt, okay, bau mir eine Kopie von Monday.com. Ja? Und das hat tatsächlich funktioniert. Jetzt muss man das natürlich alles ein bisschen mit einer gewissen Logik auch betrachten, weil natürlich kann man das tun, ja, aber ein Unternehmen wie, weiß nicht, ein Daimler-Benz oder ein VW, eine VW-Gruppe oder irgendein Enterprise wird jetzt nicht anfangen, selbst etwas wipe zu coden, wenn es schon eine Software gibt, die das sicher, funktional und irgendwie umsetzt, also die das schon gut machen, sage ich jetzt einmal, und wo es keine, wo du das nicht selbst dann irgendwie, wo du die Bugs jeden Tag fixen musst, du brauchst kein Team, das sich darum kümmert, sondern kannst es einfach nutzen, ja. Das heißt, ganz so heiß gegessen wird es nicht, wie es gekocht wird. Und da muss man jetzt, und das ist jetzt genau das, was passiert. Es wird herausgesucht, okay, welche Tools haben denn welche Fähigkeiten, die man unbedingt behalten will, die dann jetzt vielleicht nicht Menschen machen, sondern Agenten, aber trotzdem, die man jetzt nicht selber bauen will, weil es zu aufwendig wäre, weil der Betrieb zu schwierig wäre, weil Security-Features, also die ganzen Bugfixes irgendwie selber zu machen, viel zu aufwendig. Ne? Also ein SAP zum Beispiel, auch beim Salesforce, ja, oder alles, was irgendwie eine längere Kette hätte, also zusammenhängende Themen hat. Die werden natürlich jetzt, da wird es wieder eine Ernüchterung geben, aber wie gesagt, ein Asana wird jetzt wahrscheinlich nicht einen großen Mut haben. Ja? DocuSign wird jetzt auch nicht so der Renner sein. Ja? Und das ist jetzt, gerade quasi diese Welle, die gerade passiert, wo jedes Unternehmen jetzt neu bewertet wird. Es gibt jetzt auch einen neuen Begriff, der heißt FOBO, nicht FOMO. Also FOMO war ja Fear of Missing Out. Jetzt heißt Fear of Being Obsolete. Or Becoming Obsolete.
Und die Angst ist wahrscheinlich berechtigt. Und wenn man mal überlegt, wie viele Jobs an solchen Geschäftsmodellen hängen, die man jetzt relativ einfach per KI nachcoden kann. Ne? Also du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Und da gibt es ja unzählige, gerade so kleinere Firmen, Startups, die ja im Grunde eine ganz coole Software erstellt haben, aber die man halt super easy nachbauen kann, vielleicht sogar noch verbessern kann und dann auch noch günstiger anbieten kann. Ja, und dann war es das, ne? Also das, da wird auch noch mal einiges von unten nach oben oder von innen nach außen gekrempelt werden, befürchte ich.
Genau, du hast das richtige Schlagwort genannt, dass man das günstiger machen kann, weil der Grund, warum diese SaaS-Modelle an der Börse immer so gut gelaufen sind, ist natürlich, weil die sehr hohe operative Margen haben. Und das heißt, sie sind sehr profitabel. Hast eigentlich wenig Einsatz, also du hast kaum Cost of Goods Sold und dafür aber einen recht hohen Rohertrag. Wie hat Jeff Bezos immer gesagt, your margin is my opportunity? Genau das passiert jetzt. Ne? Das heißt, die Margen, die werden sich massiv reduzieren in diesem ganzen SaaS-Business. Es wird schon noch welche geben, die werden noch überleben, einige. Aber es wird nicht mehr diese 70-80% Margen geben wie bei Atlassian oder bei Asana. Die werden runterschrumpfen auf 30, 20, 30, 40%, weil die KI das tun wird. Und das wird jetzt gerade alles wieder neu bepreist. Und das Lustige ist, wir haben angefangen in der Legaltech-Branche, sind jetzt in der SaaS-Branche und jetzt geht es schon in Richtung Apokalypse All-In. Welche Branchen sind noch betroffen? Und jetzt die Branche geht gerade, also die Börse geht gerade durch, Finance-Branche, Logistik-Branche, Gebäude, also diese ganzen Gewerbeimmobilien, dass die vielleicht alle nicht mehr den Wert haben, weil die Leute alle nicht mehr in die Miete, also lokal sein werden, weil halt viel weniger Arbeitsplätze benötigt werden, weil die Agenten das übernehmen werden, weil man immer mehr remote machen kann. Und es war eh schon, seit Covid ist ja eh schon Homeoffice quasi der Standard. Jetzt wird es halt nochmal eingedampft.
Also das ist schon wirklich ein bisschen beängstigend. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Angestellter in so einem Unternehmen, da würde ich mir jetzt wirklich Sorgen machen, ob mein Unternehmen in ein paar Monaten noch gibt. Und wahrscheinlich auch eben, wie du schon gesagt hast, das betrifft ja nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch vieles drumherum. Ne? Also Unternehmen, die jetzt Gebäude zum Beispiel vermieten, und alles, was da so dranhängt, Catering etc. pp., ja, also so quasi, wie man so Zulieferer nennen möchte. Also da passiert einiges gerade, was wir noch gar nicht absehen können.
Ja, ich glaube, man muss jetzt einfach wieder back to the roots, ja. Der gute Kaufmann, ja, klingt jetzt blöd, ja. Der gute Kaufmann übertreibt nicht mit seinen Kosten, ja.
Ja.
Und wenn du halt irgendwie übertrieben hast mit der Anzahl der Mitarbeiter, die du hast, mit den Kosten, mit, weiß nicht, deinen eigenen, Barista in der Küche und was auch immer, nur um die Leute da zu halten, weil halt die Branche gerade so geil war, die SaaS-Branche, ja, dann wird's dich jetzt wahrscheinlich am Scheiß ersetzen, ja, weil du nicht mehr das finanzieren kannst, weil die Margen einbrechen werden und du halt grundsätzlich übertrieben hast mit dem, was geht, weil du natürlich ein Geschäftsmodell gehabt hast, was gut funktioniert hat und was hohe Margen abgeworfen hat. Und es gab halt auch einen gewissen Burggraben, also wie zum Beispiel ServiceNow oder so. Diese Workflow Engine, die da drinnen ist, ist jetzt nichts, was jetzt jeder so schnell nachbauen konnte und was halt ja auch so viele Features und diese ganzen Zusammenhänge von Incident-Management und auch bis hin zu Projektmanagement, dass du das alles da drinnen steuern konntest und jetzt auch noch eine eigene Workflow-Engine und alles. Das war schon alles, hat alles seinen Grund gehabt, Aber all die, die jetzt übertrieben haben, die müssen sich wirklich Sorgen machen. Ja, und das wird passieren. Und das wird alle Branchen betreffen. Es wird aber wieder einen Rebound geben. Es wird dadurch weniger Wettbewerb geben. Es wird Wettbewerb sterben. Dadurch werden die, die überleben, stärker sein. Die werden profitabler sein. Es ist jetzt die Zeit der richtigen Auswahl, sage ich jetzt mal.
Ja, also Preisdruck wird auf jeden Fall jetzt entstehen. Ich glaube, die Preise werden so nicht mehr gehalten werden können. Ne? Also die hohen Margen wird es nicht mehr geben. Und wahrscheinlich werden jetzt die viele Kunden ihr Abonnement kündigen. Und dann mit Retention-Angeboten wird man versuchen, die zu halten. Aber die müssen dann halt deutlich günstiger sein als vorher. Und ja, dann stimme ich dir zu, dann wird es halt darauf ankommen, ob es danach immer noch reicht, profitabel zu sein. Gut, man kann immer noch versuchen, wenn die Kosten, selbst wenn die hoch sind, man kann die versuchen zu drücken. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist halt leider Entlassung. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, wir suchen, was wir sonst noch für Fixkosten haben. Klassischerweise sind es dann eben Büroflächen oder auch andere laufende Verträge. Und dass man zum Beispiel sagt, wir werden jetzt zu einer Homeoffice-Only-Firma. Also da wird es wahrscheinlich auch noch verschiedene Ausweichbewegungen geben. Müssen wir mal schauen, welche Form es annehmen wird.
Alle die bis jetzt noch, also all die SaaS-Firmen, die jetzt an der Börse sind, aber sich immer geweigert haben, profitabel zu werden, die werden abgestraft werden. Ja, das hat man auch schon gesehen, selbst Firmen, die wirklich einen Moat haben, so wie CrowdStrike, ja, das ist eine Security-Firma, also die Cybersecurity anbietet für Unternehmen, und die haben tatsächlich einen Burggraben und sind auch Gewinner der AI, der AI-Entwicklung. Allerdings haben die ihre Finanzen nicht im Griff. Und das wird abgestraft einfach. Weil wenn du es nicht schaffst, nach so vielen Jahren an der Börse profitabel zu werden, nur um zu wachsen, das geht nicht mehr. Ne? Das kannst du nicht mehr machen. Ähnlich bei Snowflake. Ja? Natürlich sind die alle Cashflow-positiv schon, aber sie sind nicht profitabel, weil sie halt ihre Mitarbeiter mit Share-Based Compensations oder sowas, also Mitarbeiter-Stocks, ja, noch überbezahlen. Und das wird, also diese Goldgräberstimmung, dass du eben bei diesen Unternehmen mit deinen Share-Based Compensations zum Millionär wirst, weil du halt bei Snowflake arbeitest oder bei, weiß nicht, CrowdStrike, das wird es halt alles nicht mehr spielen. Ja, das heißt, auch hier kommt der Markt wieder langsam runter und auch die Mitarbeiter kommen jetzt runter. Also diese ganze gehypte, ich bin so ein geiler Developer, deswegen will ich jetzt eine Dreiviertelmille Gehalt haben, Minimum, und dazu noch eine Mille Share-Based Compensation, das spielt halt jetzt nicht mehr.
Außer du bist halt KI-Developer.
Genau. Aber auch die, Durch diese ganze Agentifizierung, glaube ich, also wird die Spitze wird immer kleiner.
Außer du bist halt KI-Agenten-Developer.
Genau.
Ich meine, das wird ja einfach immer eine Ebene höher geschoben, ne? Und zwar immer schneller. Ja. Also vom Developer zum KI-Developer zum KI-Agenten-Developer zum, was weiß ich, KI-Agenten-Orchestrierungs-Developer.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Also bis dann vielleicht irgendwann gar kein Mensch mehr an der Spitze dieser ganzen Sache sein muss, weil die KI es selber regelt.
Genau.
Ja. Ja, schön. Oder auch nicht schön. Also schön, dass wir wieder so interessante Themen hatten, will ich sagen. Ich sage jetzt nicht, dass diese Marktentwicklung schön ist. Das kommt natürlich auch immer auf die Perspektive an, und viele machen sich wirklich Sorgen, das darf man nicht vergessen. Da muss man einfach kann man nur den Tipp geben, Leute, habt die Entwicklung im Blick und macht euch Gedanken, wo ihr als Mensch euren Mehrwert einfließen lassen könnt. Da gibt es auf jeden Fall viele Themen, auch im Technikbereich. Wahrscheinlich geht es dann auch eher so in Richtung Strategie. Aber sagen wir, das mit dem reinen Coden wird dann wohl denen nur noch vorbehalten sein, die halt richtig, richtig gut sind. Ja, das ist mal meine Erwartung. Ja, also besser früher sich Gedanken machen als später. Das, ich glaube, das kann man so als Fazit ziehen, ohne da irgendjemanden jetzt vor den Kopf zu stoßen. Ja.
Ich kann nur sagen, ab in den Driver's Seat. Ja. Nicht mehr nur mehr passiv zuschauen. Du musst dich aktiv jetzt mit dem Thema beschäftigen und du musst die Welle reiten. Wenn du die Welle nicht reitest, wirst du ertrinken.
So ist es. Und jetzt ist, spätestens jetzt ist die Zeit gekommen dafür. Ja. Spätestens jetzt. Ja. Aber es ist nie zu spät.
Nee.
Jetzt loslegen. Genau. No. Machen wir ja auch. Ich meine, wir versuchen auch immer, den Kopf über Wasser zu haben. Und ja, notfalls mal kurz unter einer Welle durchtauchen und dann wieder mit dem Kopf hoch.
Genau.
Ja, okay. Ja, das wäre es aber gewesen für heute und hat mir wieder besonders viel Spaß gemacht, gerade weil es so kontroverse Themen sind, über die man auch schön mal diskutieren kann. Und das zeigt eben, dass wir nicht jetzt nur auf der Technik uns immer befinden, auf der Ebene, sondern dass wir ganz viele Implikationen haben, die ja den Markt, das Soziale, Existenzen sogar betreffen. Und das macht das Ganze natürlich besonders spannend. Also vielen Dank nochmal an dich, Yusuf, hier und an alle, die uns begleiten hier und auch immer bis zum Ende uns begleiten. Kann man nicht oft genug sagen. Und ja, das wäre es also auch von meiner Seite für diese Woche und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Ich verabschiede mich. Tschüss für alle und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch an allen, die uns letzte Woche auch so zahlreich geschrieben haben und so viele positive Dinge gesagt haben. Also ich wirklich vielen Dank für das Feedback. Natürlich, wie erwartet, gab es Kontroversen bezüglich Gendering. Aber das war zu erwarten, dass der eine es gut findet und der andere nicht. Aber damit müssen wir leben. Auf jeden Fall danke, dass ihr uns hört, dass ihr uns weiterhört und dass es euch hoffentlich auch Spaß macht. Wir versuchen immer neutral auf diese Dinge zu bewerten, auch wenn jeder seine eigene Meinung hat. Und danke auch dir, Christian, für den Austausch und deine Meinungen. Das ist immer sehr wertvoll. Und ja, dann sage ich vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer.
Solange du nicht sagst, liebe Hörenden.
Liebe Hörenden. Ich freue mich bis nächste Woche und wünsche euch noch viel Spaß. Schönes Wochenende. Tschüss.